Ihr Lieben, einen wunderschönen guten Morgen. Vielen Dank für den herzlichen Applaus. Ich freue mich riesig, ja, Pastor dieser Gemeinde sein zu dürfen. Das ist immer wieder eine Freude. Und ich freue mich sehr, dass ich heute Morgen mit euch etwas teilen darf, was für uns als Kirche unglaublich wichtig ist. Wir kommen gerade so aus der Osterzeit und vergangenen Sonntag hatten wir einen fantastischen Gottesdienst. Wir durften Nikodemus bei uns hier im Gottesdienst willkommen heißen. Der hat seine Gedanken und seine Begegnung mit Jesus davon berichtet. Und wir kommen aus dieser Zeit, wir durften Jesu Leben, sein Sterben und über seine Auferstehung nochmal neu nachdenken, uns nochmal neu erinnern lassen, was das eigentlich auch für eine Bedeutung hat für uns. Und Jesus hat eine nicht zu überschätzende Bedeutung für unser Leben. Es ist gut, dass wir uns zurückbesinnen. Nun, mit Ostern endete unsere Predigtserie, so hieß sie ja, Näher zu Jesus. Und wir werden im Mai in eine nächste sehr, sehr spannende Predigtserie starten. Da darfst du echt gespannt sein. Ich kann euch schon mal so viel verraten. Es wird über unsere Emotionen gehen. Wir sind emotionale Wesen. Ganz, ganz vieles geschieht in unserem Innern. Und darüber wollen wir dann ab Mai nachdenken. Aber heute ist einer von zwei Vision Sundays. Okay? Visionssonntage. Als Ecclesia Kirche haben wir eine Vision, die wir gemeinsam verfolgen. Dafür existieren und dafür leben wir. Daraufhin ist unser Dienst ausgerichtet. Wenn du dich schon mal gefragt hast oder dir selbst die Frage gestellt hast, was macht die Ecclesia Göttingen eigentlich? Was ist ihr Programm? Was ist ihr Ziel? Und wie wollen sie das Ganze erreichen? Dann ist unsere Vision die Antwort darauf. Und sie lautet wie folgt. Ich habe ihn jetzt ausgemacht, ne? So. Sie lautet: Als Kirche leben wir dafür, erstens, dass Menschen Jesus begegnen, Freiheit erleben, ihre Bestimmung entdecken und einen Unterschied machen. Vier Punkte. Vier Punkte, von denen ich mir eigentlich wünsche, dass wenn ich dich um 3 Uhr nachts wecke, dass das wie aus der Pistole geschossen kommt und du mir sagen kannst, ja, das ist unsere Vision. Jesus begegnen, Freiheit erleben, Bestimmung entdecken und einen Unterschied machen. Nun, bestimmt gäbe es noch weitere Punkte, die sich sehr gut in diese Vision einfügen würden. Diese vier Punkte sind auch gar nicht als eine abschließende irgendwie Aufzählung gedacht. Doch mir ist wichtig zu sagen, wir sind davon überzeugt, dass gerade diese vier Punkte in unserer Vision nicht bloß nett gemeinte Worte sind, die wir selbst formuliert haben und einfach hinten an den Saal irgendwie geheftet haben. Nein, ich bin davon überzeugt, dass diese Vision, diese vier Punkte zutiefst mit dem Herzen Gottes übereinstimmen. Dass diese Vision auch zutiefst die Vision Gottes ist und wir uns daher das zu unserer Vision gemacht haben. Denn mehr als unser Wunsch ist es der Wunsch Gottes, dass jedes seiner geliebten Geschöpfe Jesus begegnet, Freiheit erlebt, seine Bestimmung entdeckt und dann auch einen Unterschied macht im Leben von anderen. Daher wollen wir Kirche so bauen, dass Menschen diese vier Schritte erleben und auch gehen können. Um Menschen auf diese Reise mitzunehmen und zu begleiten. Dafür sind wir da, das wollen wir tun. Wir könnten auch 27 Punkte finden und sie formulieren, aber uns ist es ein Anliegen zu sagen, wir wollen uns fokussieren. Diese vier Dinge wollen wir besonders in Angriff nehmen und darin gut sein, gut werden, dass es wirklich bei den Menschen ankommt. Auf meinem Zeugnis stand manchmal, ich gebe es zu, Sozialverhalten oder so, Marc war stets bemüht, so oder so zu sein. Und ganz ehrlich, als Kirche will ich nicht, dass wir stets bemüht sind. Ich will, dass wir uns konzentrieren auf das, was unser Auftrag ist, von Jesus her, von der Bibel her, und wir da wirklich Gas geben und Menschen mit dort hineinnehmen, gewinnen dürfen für diese Vision. Und dass es stimmt, dass wir Gottes Vision zu unserer gemacht haben, erkennen wir an unterschiedlichen Stellen in der Bibel. Wenn wir sie aufmerksam lesen und erkennen, wie Gott mit Menschen umgegangen ist, dann sehen wir, dass ganz vieles, dass diese Vision Gott immer wieder wichtig war. Und manchmal erkennen wir das auch an einzelnen biblischen Personen, die Jesus begleiteten. In ihrem Leben ereigneten sich diese vier Punkte auf die ein oder andere Weise. Und in der Vorbereitung auf diese Predigt ist mir eine biblische Person in den Sinn gekommen, die ich noch nie mal näher für mich betrachtet habe. Ich rede von Maria Magdalena. Weiß nicht, was du welche Informationen dir vielleicht direkt kommen, wenn du diesen Namen hörst, ob sie dir schon so begegnet ist in deiner Bibellese. Aber an dem Bericht über ihr Leben wollen wir heute Morgen sehen, dass unsere Vision auch die Vision Gottes für ihr Leben war und auch heute noch die Vision Gottes für das Leben von jedem Einzelnen ist, auch Gottes Vision für dich. Also Maria, Maria Magdalena. Maria, dieser Name kommt vom hebräischen Namen Mirjam. Und Magdalena ist die lateinische Form. Und dann begegnet uns in manchen Bibelübersetzungen auch der Name Magdala. Okay, das ist die aramäische Form. Aber es meint dieselbe Person, es meint dieselbe Frau. Und bereits in dieser Bezeichnung finden wir einen wichtigen Hinweis über sie. Maria wird nicht über den Namen ihres Vaters, ihres Bruders oder Sohnes identifiziert, wie es damals üblich war. Stattdessen wird bei der Nennung ihres Beinamens ihr Herkunftsort genannt. Maria von Magdala oder Maria aus Magdala. Ich werde heute übrigens wahrscheinlich zwischen Magdalena und Magdala hin und her springen, okay? Aber ihr wisst, es meint dasselbe. Magdalena ist nicht ihr Zweitname. Auch nicht ihr Nachname, so wie wir es kennen, sondern es ist ihr Herkunftsort, der näher beschreiben soll, um welche Maria es hier geht. Ich habe mal so nachgedacht, hätten wir heute keine Nachnamen, also wäre ich nicht Mark Mick, ja, und die Leute wüssten, dass es der Mark, der zu der Familie Mick gehört, dann würde ich wahrscheinlich heißen Mark von Bovenden. Ich dachte, das gefällt mir. Könnte man machen, oder? So, ja, Mark von Bovenden, ja, nicht schlecht. Aber so ist das hier auch gemeint. Maria aus dem Ort Magdala. Und ich will einfach mal fragen, kommt hier jemand von euch zufälligerweise aus Magdala? Niemand? Wirklich niemand aus Magdala? Denn laut meiner Recherche liegt Magdala bloß 180 Kilometer von uns entfernt. Tatsächlich. Wir haben in Deutschland ein kleines Städtchen, eine sogenannte Landstadt, weil es unter 5000 Einwohner sind, namens Magdala. Es liegt in Thüringen zwischen Weimar und Jena. Das mal als kleine Randinformation. Ich fand das interessant. Ich wusste nicht, dass wir einen Magdala haben. Und von diesem Magdala, 180 Kilometer entfernt, ist in der Bibel offensichtlich nicht die Rede. Es meint einen anderen Ort. Magdala in Israel. Hier nochmal, ne? Lateinisch Magdalena, aramäisch Magdala und hebräisch heißt dieser Ort Migdal. Und Migdal bedeutet übersetzt Turm. Es ist davon auszugehen, dass das das Kennzeichen dieser Stadt war, dass sie einen großen Turm hatten zu einer Zeit und deswegen dann auch nach diesem Turm irgendwie benannt worden. Diese Stadt lag und liegt auch heute noch in Galiläa am Westufer des See Genezareth. Also recht weit im Norden des Landes. Der Ort Magdala wird in der Bibel insgesamt 11-mal erwähnt und immer im Zusammenhang mit dieser Person Maria, die daherkommt und die näher bezeichnet wird mit diesem Ort. Was aber hat es zu bedeuten, dass sie ihren Herkunftsort als Beinamen hat und nicht zum Beispiel den Namen ihres Vaters? Dieses Detail dürfte darauf hindeuten, dass sie nicht verheiratet war. Dass es keinen Namen gab, über den sie anderweitig identifiziert wurde, sondern eben über ihren Herkunftsort. Maria Magdalena ist eine sehr interessante Frau in den Evangelien, weil sie in ihrer Beschreibung ohne Familie dargestellt wird. Wir wissen es nicht definitiv, doch liegt die Vermutung nahe, sehr nahe, dass sie keinen Mann hatte oder Kinder. Auch wie ihre Familie sonst aussah, wissen wir nicht. Und das ist schon ein wichtiges Detail. Eine Frau in der antiken Welt wird über ihren Herkunftsort definiert, näher beschrieben. Das ist ein wichtiges Detail, denn die Gesellschaft damals war sehr patriarchalisch. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass Frauen eigentlich keine eigene Entscheidungsfreiheit hatten. Sie waren in der Regel sozial und wirtschaftlich abhängig. Nahezu alles wurde von ihren Männern, von ihren Vätern oder sogar Brüdern für sie entschieden. Bei ihr ist dies aber nicht der Fall. Wir können also davon ausgehen, dass Maria eine reife Frau war, die finanziell und zeitlich unabhängig war und so Jesus aus freiem Willen folgen konnte, ohne fragen zu müssen. Alle vier Evangelienschreiber kennen die Person Maria Magdalena und berichten über sie. Daher wissen wir einiges aus ihrem Leben. Das wollen wir heute miteinander mal betrachten. Also, Auf der einen Seite haben wir unsere Vision, von der wir glauben, ich glaube, dass es zutiefst den Herzschlag Gottes widerspiegelt und auch seine Vision ist für das Leben eines jeden Menschen. Und auf der anderen Seite haben wir Maria Magdalena. Und nun wollen wir schauen, ob die Vision Gottes in ihrem Leben erkennbar wird. Unsere ersten beiden Visionspunkte lauten ja, Jesus begegnen und Freiheit erleben. Ich möchte einen Text lesen aus Lukas 8. Es begab sich danach, dass er, also hier ist Jesus gemeint, von Stadt zu Stadt und von Dorf zu Dorf zog. Es wird angenommen, dass dies die zweite Reise Jesu durch die Gegend von Galiläa war. Und ihr erinnert euch, Galiläa, See Genezareth, da ist ja auch Migdal, Magdala, Magdalena, dieser Ort. Er zog von Stadt zu Stadt, von Dorf zu Dorf und er predigte und verkündigte das Evangelium vom Reich Gottes. Dieser Aussage beschreibt ganz allgemein das Thema der Predigten von Jesus. Jesus brachte den Menschen die frohe Botschaft, die Nachricht, dass er der Messias sei und dass er gegenwärtig war und sein Reich kommen würde. Mit ihm ist es bereits bekommen. Und die 12 waren mit ihm, seine 12 Jünger. Und dann schreibt Lukas dazu etliche Frauen. Lukas erwähnt ausdrücklich etliche Frauen, die Jesus nachfolgten, denn das war ungewöhnlich. Das war ungewöhnlich für die damalige Zeit. Jesus hatte eine andere Haltung gegenüber Frauen als die religiösen Führer und Lehrer seiner Zeit. Dazu etliche Frauen, die er gesund gemacht hatte, die Jesus gesund gemacht hatte, von bösen Geistern und Krankheiten, nämlich Maria, genannt Magdalena, von der 7 Dämonen ausgefahren waren. Von den etlichen Frauen werden weiter im Text neben Maria Magdalena andere noch näher beschrieben. Das werden wir uns heute auch noch gemeinsam anschauen. Aber wir erfahren hier noch ein wichtiges Detail über diese Frau Maria. Es gab eine Zeit in ihrem Leben, da war sie eingenommen und beherrscht von anderen, von finsteren Mächten. Der Evangelist Markus, er bestätigt diese nähere Beschreibung in seinem Evangelium, wenn er in Kapitel 16 schreibt, als aber Jesus auferstanden war, früh am ersten Tag der Woche, erschien er zuerst Maria Magdalena, und hier kommt das Detail wieder, von der er 7 Dämonen ausgetrieben hatte. Diese Maria war von Dämonen besessen, bis sie Jesus begegnete und er sie befreite. Manche gehen auch davon aus, dass Maria unmoralisch gelebt hat, aber das wird im biblischen Text nicht erwähnt. Die Bibel gibt uns an keiner Stelle Auskunft über ihren Beruf und so weiter, was sie sonst noch machte. Und darf ich an dieser Stelle mal fragen, wer von euch kennt die wunderbare Serie The Chosen? Viele kennen es und viele haben es gesehen. Und vielleicht ist dir die Darstellung von Maria Magdalena dort noch vor Augen. Und wenn du diese Serie gesehen hast, dann wirst du wissen, dass es dort so dargestellt wird, als sei sie Prostituierte gewesen. Das war ihr Beruf. Mag sein, dass es so war, doch die Wahrheit ist, dass wir es nicht wissen und nicht mit Bestimmtheit sagen können. Die Bibel sagt da nichts drüber. Doch Fakt ist, vor der Begegnung mit Jesus war Maria, man muss es so sagen, sie war arm dran. 7 Dämonen wurden durch Jesus ausgetrieben. Das wird an einigen Stellen in der Bibel gesagt. Und wisst ihr, ich verstehe die Bibel an dieser Stelle nicht im übertragenen Sinne. Die Dämonen stehen nicht für die böse Seite im Menschen, die doch jeder irgendwie in sich trägt, der eine mehr, der andere weniger. Der eine öffnet sich für seine inneren Dämonen und der andere, der kann irgendwie die Tür geschlossen halten. Ich glaube nicht, dass es dieses Übertragene meint, sondern ich glaube, dass es tatsächlich so war, dass eine finstere Macht Kontrolle über ihr Leben hatte, sie beherrscht hat, sie immer wieder negativ beeinflusst hat, Besitz von ihr ergriff und sie gequält hat. Es muss etwas sehr Ernstes gewesen sein, was Maria da erlebte. Denn die Zahl 7 ist die Zahl der Gesamtheit und der Vollständigkeit. Daher wird sie auch oft als Zahl Gottes bezeichnet. 7 Dämonen, das bedeutet, dass sie unter dieser Belastung, die sie hatte, enorm litt. Das waren nicht mal Kopfschmerzen, die heute da sind und morgen weg. Ihr Leben war nicht mehr unter ihrer Kontrolle. Etwas anderes übernahm diese Kontrolle. Es war sehr ernst und Maria war am Tiefpunkt ihres Lebens angelangt. Doch dann trat ein Wanderprediger in ihr Leben, der durch Galiläa und vermutlich auch durch Magdala zog, der vom sich nahenden Reich Gottes sprach. Jesus begegnete ihr und machte sie frei. Maria aus Magdala traf aus Jesus von Nazareth und dieser rettete und heilte sie in ihrer Gesamtheit. Sie wurde gerettet, vollkommen gesund und wiederhergestellt. Und in dieser besonderen Begegnung zwischen Maria in ihrer Situation und Jesus, der vom Reich Gottes predigt, hier fallen zwei Visionspunkte zusammen. Sie begegnet Jesus und erlebt wahre Freiheit. Wir wissen es nicht genau, aber ich kann mir einfach nur so gut vorstellen, dass eine Person, die so gequält ist, so belastet ist, dass sie sich nicht sagt, ach, dann lassen wir es so, sondern man ist auf der Suche und man will Hilfe haben, oder? Jemand, der am Ertrinken ist, der schreit und ruft um Hilfe. Ich kann mir nur gut vorstellen, wie Maria von Arzt zu Arzt lief und richtig viel Geld aufwandte, um gesund zu werden, frei zu werden von dieser Macht, die die Kontrolle über ihr Leben hatte, aber nichts half. Und dann ist da dieser Jesus, der in ihr Leben tritt. Sie begegnet ihn, er spricht sie an und sie wird gesund, sie wird frei von dieser Macht, die in ihrem Leben war. Sprechen wir mal über heute. Ich bin überzeugt, wir sind überzeugt, dass Jesus auch heute noch, vielleicht auf andere Weise, aber dennoch mit demselben Ziel, dem Ziel der Rettung und der Freiheit Menschen begegnen möchte. Das wird in der Bibel auch an anderen Stellen sehr deutlich. Ein Bibelvers, der das auf den Punkt bringt, finden wir in 1. Timotheus 2. Dies ist gut und wohlgefällig vor Gott, unserem Heiland, welcher will, sagt mal bitte alle will, welcher will, okay, das ist ein ganz starkes Wort, was hier steht. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Es ist nicht ein, ach, es wäre ganz nett, ich würde es mir wünschen, es ist wünschenswert. Nein, Gott will, das ist seine Absicht, das ist sein Herzschlag, das ist sein Wunsch für dich und für mich, dass wir gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Denn es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, nämlich der Mensch Christus Jesus, der sich selbst gegeben hat als Lösegeld für alle, als Zeugnis zur rechten Zeit. Jesus zu begegnen, ist der Schlüssel zur Freiheit. Jesus zu begegnen, ist der Schlüssel zur Rettung. Wir Menschen können uns nicht selbst aus dem Sumpf unserer Verlorenheit rausziehen. Stell dich doch mal ins Wasser und zieh dich an den Haaren selber raus. Es geht nicht. Du brauchst einen Retter. Und Jesus ist der einzige Retter, der unsere Seelen retten kann und der uns in wahre Freiheit führen kann. Lieber Freund, ich will dir sagen, wenn du Jesus nicht kennst, dann will ich dir sagen, du kannst ihn kennenlernen. Er lebt und er ist persönlich erfahrbar. Er ist nicht nur ein Gedankengebäude, worum sich die ganze Kirche dreht und die Christenheit. Irgendwas müssen sie ja glauben. Nein, er ist real erfahrbar. Ich habe ihn erlebt. Und wenn ich hier fragen würde, würden hier wahrscheinlich Hunderte von Menschen stehen, die sagen würden, ich auch. Deswegen sind wir hier, deswegen sind wir Kirche, weil man Jesus begegnen kann und das kannst du auch. Lieber Freund, wenn du in irgendeinem Bereich deines Lebens gefangen bist, dann will ich dir sagen, er kann dir helfen, in wahre Freiheit zu kommen. Er kann dir helfen, aus dem Sumpf, in dem du gerade bist, rauszukommen, egal was es ist. Er hat die Macht dazu, die Kraft dazu, er kann uns helfen. Doch wie kommen diese Visionspunkte zu den Menschen, wenn wir sagen, wir als Ekklesia haben uns das auf die Fahne geschrieben oder wir haben es in großen Lettern an die Wand gepackt, ja? Wie kommt das zu den Menschen? Wie kriegen wir die PS, sage ich mal, auf die Straße? Wenn wir darüber sprechen, wir wünschen uns genauso, wie Gott es sich wünscht, dass Menschen Jesus begegnen, dann will ich dir eins sagen, wir wünschen uns das so sehr über unsere Gottesdienste zum Beispiel. Da, wo Menschen zusammenkommen im Namen Gottes, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und bekennen, es gibt nur einen Herrn und nur einen Retter. Ich glaube, wenn du mit einem offenen Herzen in einen Gottesdienst hier bei uns kommst, dann kannst du Jesus begegnen. Sei es am Sonntagmorgen, sei es bei unserem ersten Mittwochgottesdienst oder bei anderen Gelegenheiten, wo wir zusammenkommen. Aber wisst ihr, wir treffen uns auch jeden Morgen vor dem Gottesdienst und wir beten genau darum. Wir beten, dass wenn Menschen kommen, dass sie Jesus begegnen, so wie wir ihm begegnet sind. Unsere Gottesdienste. Wir beten darum, dass es ein Ort des Feierns ist. Wisst ihr, das sage ich auch immer bei Next Steps Schritt 1. Ja? Ich bin so erstaunt immer wieder, über uns Deutsche wird ja gesagt, so international, wir sind ein bisschen steif, oder? Ah, irgendwie, keine Ahnung, Deutschen, ein bisschen steif und alles ist immer so geordnet und so und die sind irgendwie nicht so locker, vielleicht sind sie auch nicht so gut im Tanzen oder was weiß ich, ja. Aber steck doch mal einen deutschen Fußballfan ins Fußballstadion, wenn seine Mannschaft spielt. Da erlebt er eine Transformation. Ich weiß auch nicht, was da auf einmal wird geschrien und die Hände in die Luft geworfen und geklatscht und da kommen Emotionen ohne Ende raus. Und ich denke mir, meine Güte, wie wäre es, wenn wir als Kirche Jesu so begeistert wären von ihm, wenn wie unsere Fußballfans in den Stadien, oder? Wo wir aufblühen und sagen, ich bin Jesus begegnet, das ist so großartig. Gottesdienst soll ein Ort des Feierns sein, ein Ort der Begegnung Jesu, weil an seinem Segen ist alles gelegen. Ich bin überzeugt, dass Jesus auch gerade jetzt hier ist und erfahrbar ist. Wenn ich das nicht glauben würde, wäre das alles nur frommes Getue. Beschäftigungstherapie für fromme Leute. Und ich sage euch ganz ehrlich, darauf habe ich keinen Bock. Okay? Sondern ich glaube, Jesus lebt und deswegen gibt es uns als Kirche und wir glauben, du kannst ihm begegnen. Das zweite ist, du kannst Freiheit erleben. Nach dem Moment der Rettung, wenn wir Jesus begegnet sind und er uns rausgezogen hat aus dem Sumpf unserer Sünde, nimmt er uns mit auf eine Reise. Nach dem Moment der Rettung setzt Gott keinen Punkt an unserem Leben, keinen Schlusspunkt, sondern er setzt einen Doppelpunkt und sagt, jetzt bist du gerettet, mein lieber Freund, jetzt komm, lass uns Richtung Freiheit gehen. Dass du deine Vergangenheit aufarbeiten kannst, da wo es Probleme und Schwierigkeiten gibt. Ich will dir helfen, dort frei zu werden. Und vielleicht darf ich noch sagen, Jesus zu begegnen meint nicht ein kurzes Hallo, wie wir das vielleicht aus der Stadt kennen. Man begegnet jemanden, den man kennt und sagt sich kurz Hallo, wie geht's? Ja, ganz gut, wir müssen uns mal treffen, ciao. Jeder von uns kennt solche Begegnungen, oder? Das ist nicht gemeint. Jesus zu begegnen meint eine anhaltende, lebensverändernde Begegnung, die in eine Beziehung mit Jesus Christus als persönlichen Retter und Herrn führt. Und dann Freiheit. Wenn du in die Ekklesia Göttingen kommst, wie kannst du, wenn du das möchtest, auf dem Weg sein in Richtung Freiheit? Wisst ihr, Maria konnte Jesus im Leib, also als Menschen begegnen. Sie sah ihn von Angesicht zu Angesicht. Heute begegnet Jesus Menschen unter anderem, nicht nur, aber unter anderem durch seinen geistlichen Leib die Gemeinde. Da, wo du bist, da ist Jesus. Weil die Bibel sagt, Jesus lebt in uns. Und da, wo die Kinder Gottes, wo Nachfolger Jesu zusammenkommen, da ist das Potenzial da, das in Freiheit geführt wird. Wir brauchen einander, das ist die Botschaft. In Sprüche 27,17 heißt es, Eisen schärft Eisen, ebenso schärft ein Mensch einen anderen. Ich brauche es, von anderen geschärft zu werden, korrigiert zu werden, ermahnt zu werden, ermutigt zu werden. Ich brauche Hilfe an so vielen Stellen. So vieles schaffe ich nicht alleine. Und bin so dankbar dafür, dass ich mit so einer wunderbaren Gemeinde gesegnet bin, wo ich Menschen um mich herum habe, die mit mir auf dieser Reise sind. Weißt du, Lebensveränderung, das ist so unsere Überzeugung dahinter, Lebensveränderung geschieht immer im Kontext von Beziehungen. Weißt du, ich durfte schon einige Predigten hier in der Gemeinde halten. Und vielleicht hast du auch schon einige meiner Predigten gehört. Wenn ich dich fragen würde, wie viele dieser Predigten kannst du nochmal wiedergeben? Keine Sorge, ich werde keinen fragen. Aber beantworte das mal für dich. Wie viele wären das? Ich bin überzeugt, dass es nicht so viele wären. Aber wenn ich dich fragen würde, lieber Freund, nenn mir doch mal ein, zwei Personen, die Einfluss auf dein Leben hatten und dich zu Jesus geführt haben, die dich ermutigt und bestärkt haben in deinem Glauben, dann kommen dir sofort Namen. Dann weißt du genau, das waren meine Eltern, das waren meine Großeltern, das war mein Freund sowieso, meine Freundin sowieso, meine Tante, mein Onkel, was auch immer. Lebensveränderung geschieht im Kontext von Beziehungen. Deswegen hatte Jesus auch eine 12er-Kleingruppe, die er mitgenommen hat auf die Reise. Und weißt du, wir als Gemeinde, wir bieten Kleingruppen an und wir laden dich ein. Komm dazu. Lerne Menschen kennen. Kenne Menschen, werde selbst gekannt und wachse mit anderen zusammen und wachst in Freiheit. Wir brauchen einander. Lebensveränderung geschieht im Kontext von Beziehungen. Jesus begegnen durch Gottesdienste, Freiheit erleben in Kleingruppen. Kleiner Werbeblock, geh doch mal auf unsere Homepage. Guck unter Kleingruppen, was wir gerade für ein Kleingruppenangebot haben. Meld dich mal an, sei dabei, lerne Menschen kennen. Wir brauchen einander. Sprechen wir jetzt über unseren dritten Visionspunkt. Bestimmung entdecken. Ich habe es gerade schon kurz erwähnt. Die Meinung der Frau und das Wort der Frau waren damals nicht viel wert. Die Aussage einer Frau zur Zeiten Jesu hatte denselben Wert wie die Aussage eines Dummkopfs. Ein verwirrter Mensch, der nicht genau wusste, was er sagte. So viel Wert hatte die Aussage einer Frau oder die Aussage eines Kindes. Ach, Kinder, sagen heute dies, heute das. In dieselbe Kategorie gehörte die Aussage einer Frau. Sie wurden nicht ernst genommen und sie wurden wenig respektiert. Die Frau war eher als Besitz angesehen als ein menschliches Wesen. Und schon gar nicht als ein gleichberechtigtes Gegenüber. Auf den Gedanken kam man damals überhaupt nicht. Daher kam auch kein jüdischer Rabbi auch nur auf den Gedanken, Frauen mitzunehmen als Schülerinnen und sie zuzulassen. Wo käme man denn dahin, ja? Was kommt denn als nächstes? Sollen die Frauen dann auch noch andere lehren wollen oder so? Sollen sie als Vorbilder gelten in unserer Gesellschaft? Das war ausgeschlossen. Wenn jemand zu Jesu Zeiten weibliche Schüler hatte, dann war er nicht normal. Und alle haben so geguckt, ach du meine Güte, ist ja gar nicht irgendwie ernst zu nehmen. Der hat Frauen dabei, ist ja verrückt, ja? Daher ist es nicht zu dick aufgetragen, wenn man sagt, dass es revolutionär war, dass Jesus Maria Magdalena und Frauen generell in seinen inneren Kreis der Nachfolger aufnahm. Ja, sie gehörte nicht zum innersten Kreis, aber war doch ganz, ganz nah an Jesus dran. Und das war sehr ungewöhnlich. Indem Jesus sich Maria zuwendet und sie als Mitglied seiner Anhängerschaft willkommen heißt, um zu seinen Füßen zu sitzen und seine Lehren zu hören, erweist Jesus Maria eine enorme Ehre. Und er bringt ihr einen Respekt entgegen, den sie bestimmt noch von keinem Mann so erfahren hatte. Jesu Umgang mit Maria lässt sie erkennen, dass sie nicht der Fußabtreter der Gesellschaft ist, nicht das unterste Glied, sondern wertvoll, gesehen, respektiert, gewollt und von Gott geliebt. Deshalb war die christliche Botschaft für die Frauen in der Antike besonders attraktiv, weil Jesus und der Glaube an Jesus sie integrierte. In der Gegenwart Jesu blühte Maria auf und erkannte, dass es eine höhere Bestimmung für ihr Leben gibt. Jesu Umgang mit Frauen setzte eine Veränderung von Vorstellung in den Köpfen der Leute in Gang, die im Laufe der Zeit zu Gesetzen und Sitten wurden zum Schutze der Frau. Später wuchs daraus die Gleichberechtigung, die wir in unserer Gesellschaft sehen. Die Wurzeln dessen finden wir bei Jesus und beim Christentum. Jesus hatte schon damals über ethnische und Geschlechtergrenzen hinweggesehen. Er durchbrach diese Strukturen, die so fest waren in den Köpfen der Menschen damals. Daher konnte Apostel Paulus später auch schreiben, hier ist nicht Jude noch Grieche, hier ist nicht Sklave noch Freier, hier ist nicht Mann noch Frau, denn ihr seid allesamt einer in Christus Jesus. In Gottes Augen ist jeder Mensch gleich viel wert. Und deswegen sollten auch wir Menschen immer gleichwertig ansehen und behandeln. Niemand ist besser oder höher oder niedriger gestellt. Für Gott sind alle Menschen gleich, seine geliebten Geschöpfe. Und wisst ihr, Mark Twain hat einmal gesagt, und dieser Satz, der prägt mein Leben. Er sagte mal, die beiden wichtigsten Tage im Leben sind der Tag, an dem du geboren wirst und der Tag, an dem du herausfindest, warum. Nun, jetzt sitzen wir alle hier und auch diejenigen im Livestream, ihr könnt mich alle hören. Das bedeutet, wir existieren und das bedeutet wiederum, wir sind geboren worden. Aber der zweite wichtigste Tag in unserem Leben, hast du darauf schon eine Antwort gefunden in deinem Leben? Warum? Und wozu? Warum gibt es dich? Gibt es vielleicht einen Grund, warum du lebst? Warum du atmest Tag ein, Tag aus? Und gibt es einen Schöpfer, der dich vielleicht wollte? Kann es sein, dass es nicht ein Produkt des Zufalls ist und nicht bloß die Willensentscheidung deiner Eltern, dass es dich gibt? Kann es sein, dass es einen Gott gibt, der dich gewollt hat seit je und je? Gibt es daher auch eine Bestimmung für dein Leben, die es zu erkennen, zu erforschen, zu finden gilt? Warum lebe ich? Ich bin überzeugt, dass dieses Warum in Marias Leben durch Jesus beantwortet wurde. Sie begegnete ihm, Sie wurde frei und sie entdeckte, ja, ich bin Maria aus Magdalena, aber ich habe eine neue Identität in Jesus bekommen. Er hat etwas vor mit mir. Sie durfte aufblühen in seiner Gegenwart. Und jetzt wieder die Frage, wie wollen wir als Ecclesia Göttingen Menschen dabei helfen, eine Antwort auf diese Frage zu finden? Und wir haben das heute schon gehört. Dazu wurde eingeladen, Next Steps. Englisch ist immer cooler, ja? Okay, pray first, next steps, deswegen. Aber es bedeutet einfach nächste Schritte. Wir wollen dir helfen, dass du nächste Schritte gehst. Das ist unser Angebot an dich. Lass dich doch mal auf diesen vierteiligen Kurs ein. Das sind die vier Schritte. Braucht man gar nicht Angst haben vor gar nichts, ja? Lerne die Ecclesia kennen. Schritt 1, den darf ich leiten, ja? Wir wollen uns dir vorstellen. Ich weiß nicht, was dein Hintergrund ist. Vielleicht bist du in Freikirche aufgewachsen und kennst Kirche durch und durch, hast schon alles mitgemacht, ja? Aber bist neu in diese Stadt gekommen und du willst uns kennenlernen. Vielleicht sitzt du aber auch hier und sagst, meine Güte, Kirche, hatte ich noch nie irgendwas mit zu tun. Hey, herzliche Einladung, komm zu Next Steps Schritt 1, stell deine Fragen. Wir wollen dir erklären, wie Gemeinde, wie die Ecclesia funktioniert und was uns antreibt. Schritt 2, heute, entdecke dein Design. Gott ist der perfekte Designer und er hat dich gemacht, dich in deiner ganz eigenen Art. So wie du aussiehst, dein Paket an Begabung und Talent, er hat es in dich hineingelegt. Entdecke, was Gott dir geschenkt hat. Es wird ein Gabentest gemacht, dass du erkennen kannst, Mensch, wie bin ich denn eigentlich gestrickt? Bin ich aufgabenorientiert? Bin ich menschenorientiert? Welches Paket an Begabung habe ich? Lass uns dir helfen, das an die Oberfläche zu fördern. Und dann entwickle dein Potenzial. Und letztendlich werde Teil des Teams. Wir als Ecclesia, wir haben eine große Offenheit und den Wunsch, dass wir Menschen mit hineinnehmen können in das, was Gott hier tut. Wir lieben es zu sehen, wenn Menschen kommen und gleich einen Platz finden, wo sie Gott dienen können und den Menschen unserer Stadt dienen können. Da soll dir Next Steps helfen. Denn es ist kein Zufall, dass es dich gibt. Und Gott hat Bestimmung und Berufung auch für dein Leben. Du bist genauso wie Maria gesehen, geliebt und gewollt. Das will ich dir sagen. Gott hat Bestimmung und Berufung für dich. Und lieber Freund, gib keine Ruhe, bis du zur Gewissheit durchgedrungen bist, was Gott sich für dich wünscht. Jesus begegnen, Freiheit erleben, Bestimmung entdecken und dann einen Unterschied machen. Ich möchte nochmal auf den Text zurückgreifen, den wir zu Anfang gelesen haben und den dritten Vers hinzufügen. Lukas 8, 2-3. Ich steige einfach mal mittendrin ein, ja. Dazu etliche Frauen, die er gesund gemacht hatte, haben wir eben gelesen. Von bösen Geistern und Krankheiten, nämlich Maria, genannt Magdalena, von der 7 Dämonen ausgefahren waren. Und Johanna, die Frau des Chuza, eines Verwalters des Herodes. Und Susanna und viele andere, die ihnen dienten mit ihrer Habe. Die ihnen dienten mit ihrer Habe. Maria Magdalena gehörte zu den Frauen, die Christus nachfolgten und mit für seinen und der Jünger Unterhalt sorgten. Es heißt, dass sie zusammen mit 2 anderen Frauen und vielleicht waren noch andere dabei, die finanziellen Mittel stellte, um Jesus in seinem Dienst zu unterstützen und das Leben als Wanderprediger zu ermöglichen, ohne dass er sich sorgen musste um Nahrung und Ausrüstung und all diese Dinge. Hast du dich je gefragt, wie Jesus diese 3 Jahre des öffentlichen Dienstes finanziert hat? Wie macht man das denn? Man reist von Dorf zu Dorf, von Stadt zu Stadt und so weiter. Man predigt, er verkündigt das Evangelium. Ja, wie kommen die an Essen? Wie bezahlen die ihren Rewe-Einkauf? Ja, oder wie machen die das? Hier finden wir die Antwort, ein Teil der Antwort. Maria Magdalena und andere Frauen, die es sich zur Aufgabe gemacht haben und sagt, Mensch, dieser Mann Jesus, er bedeutet mir so viel. Diese junge Jesus-Bewegung, ich will sie unterstützen. Und sie gaben von dem, was sie hatten. Maria tat einen ganz praktischen Dienst. Und weil sie diesen praktischen Dienst übernahm, könnten wir sagen, Maria diente der jungen Jesusbewegung als Diakonin. Eine, die einen diakonischen Dienst tat. Sie erkannte ihre Aufgabe darin, Jesus mit ihrem Hab und Gut zu dienen. Wir dürfen nun aber nicht meinen, dass Maria bloß aus der Ferne einfach ab und zu mal ein bisschen Geld überwies. Jesus, gib mal dein PayPal, ja, so ab und zu überweise ich mal was, ich unterstütze euch. Nein, 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 sie war integriert. Sie war mit dabei. An vielen Stellen können wir das erkennen. Sie war mittendrin. Sie sah ab dem Moment der Begegnung Jesu, der Begegnung mit Jesus eine Notwendigkeit darin, bei ihm zu sein und ihn zu begleiten. Maria war bei der Kreuzigung Jesu dabei und sie sah zu. Sie ging nicht weg. Sie wollte da sein, wo er ist. Sie verließ ihn nicht. Sie begleitete seinen Leichnam zum Begräbnis. Sie wollte ihn nicht aus dem Blick verlieren. Sie kam früh am nächsten Morgen, als die Sonne aufging, um nach dem Grab zu sehen und Jesu Leichnam mit wohlriechenden Ölen zu salben. Und Maria wurde zur ersten Zeugin der Auferstehung Jesu. Er begegnete ihr vor seinem Sterben und nach seiner Auferstehung. Und dieser wundervolle Augenblick, vielleicht möchtest du es nochmal nachlesen, im Johannesevangelium wird das so wunderbar dargestellt und detailliert. Dieser wundervolle Augenblick der Begegnung, er erzählt von der engen Beziehung, die sie zu Jesus hatte. Davon, wie sie Heilung erfuhr, als sie zerbrochen war. Wie sie ihr Leben dem Dienst an Gott widmete, aus Liebe zu Jesus und aus Dankbarkeit für das, was er für sie getan hatte. In allen Evangelien wird Maria als die beschrieben, die den auferstandenen Christus sieht und anderen davon erzählt. Wo andere den Glauben verlieren, da glaubt sie. Auf diese Weise machte sie einen großen Unterschied im Leben von Jesus, seinen Jüngern und all denen, die sie dann noch diente. Das, was sie erlebt hatte, konnte sie nicht für sich behalten. Sie wollte es in Wort und Tat weitergeben. Schlägt in unseren Herzen dieselbe Liebe für Jesus. Schlägt in unseren Herzen dieselbe Dankbarkeit für das, was wir erfahren durften an Gnade und Güte und Barmherzigkeit? Oder ist es so normal geworden, dass Jesus uns gerettet hat, sein Leben gegeben hat, Ostern, wir kommen aus dieser Zeit, sein kostbares Blut vergossen hat, um unserer Schuld willen und wir sagen einfach Danke und gehen? In Marias Leben erkenne ich, dass in ihr der Wunsch entstand, hey, das, was ich bekommen habe, was ich erlebt habe, ich kann nicht anders, ich will anderen dienen. Ich will es weitergeben, ich muss es publik machen, ich muss anderen davon erzählen und ich will es in Wort und Tat tun, bezeugen, dass Jesus lebt und ihr Retter wurde. Maria wurde Teil der größten Geschichte, die je erzählt wurde und wird, weil sie an Jesus glaubte, ihn liebte, ihm nachfolgte und ihm diente. Gottes Wunsch für dein und mein Leben ist, dass wir Jesus begegnen, dass wir Freiheit erleben, dass wir unsere Bestimmung entdecken und all das dann einsetzen, um einen Unterschied zu machen im Leben von anderen. Und ich will dich fragen, bist du bereit, dich auf diese Reise zu begeben? Auf diese Reise, auf die Gott dich nehmen möchte? Dann will ich dir sagen, wir als Ekklesia, wir wollen einfach deine Begleiter sein. Und du kannst heute entscheiden, auf deine Reise mit Gott einen Schritt weiter zu gehen. Wir werden an unterschiedlichen Punkten stehen, aber lasst uns nächste Schritte tun. Wenn du Jesus nicht kennst, heute kannst du ihm begegnen. Wenn du in einem Bereich Freiheit brauchst, such dir unbedingt eine Kleingruppe. Wenn du auf der Suche nach deiner Bestimmung bist, komm doch mal zu Next Steps und lass dich darauf ein. Wenn du einen Unterschied im Leben von anderen machen möchtest, dann werde Teil eines Dream Teams. Dream Teams sind unsere Teams, die Woche für Woche und in der Woche einen Dienst tun. Hier bei uns in der Gemeinde bin ich der Einzige, der hauptamtlich angestellt ist und freigestellt ist, um diesen Dienst zu tun. Aber alles andere tun Menschen freiwillig von ihrer eigenen Zeit. Das ist Ehrenamt. Die sagen, dieselbe Liebe, die Maria in ihrem Herzen hatte, dieselbe Dankbarkeit, die habe auch ich und ich will etwas zurückgeben in das Haus Gottes von dem, womit Gott mich beschenkt hat. Lieber Freund, wie wäre es, wenn du anfängst, einen Unterschied im Leben von anderen zu machen? Werde Teil eines Teams. Werde Teil von dem, was Gott in dieser Stadt und durch uns als Ekklesia-Gemeinde tun möchte. Und wisst ihr, gesunde Kirche wird nicht mit wenigen Begabten gebaut. Man könnte jetzt ja sagen, diejenigen, die es drauf haben, die nehmen wir einfach, okay, und die lassen wir einfach mal machen. So wird gesunde Kirche nicht gebaut. Nicht auf den Schultern von wenigen, die es irgendwie gelernt haben und machen können, wird gesunde Gemeinde gebaut, sondern durch die Bereitschaft aller, die ihren Teil bringen. Die etwas nehmen von ihrer Zeit, von ihrem Geld, von ihren Begabungen, von ihren Talenten und sagen, Gott, aus Dankbarkeit will ich dir dienen, wie eine Maria es tat. Für manche von euch ist das vielleicht der nächste Schritt, zu sagen, ich werde verbindlich Teil dieser Gemeinde. Ich werde verbindlich Teil in einem Team. Ich lasse mich Einplanen von Zeit zu Zeit und ich übernehme einen Dienst. Meine Begabung, womit Gott mich beschenkt hat, ich finde einen Platz in dieser Gemeinde, wo ich das einbringen kann, damit noch mehr Menschen Jesus begegnen, Freiheit erleben, ihre Bestimmung entdecken und einen Unterschied machen, so wie wir es durften. Ich möchte, dass wir uns einen Moment nehmen, jetzt zum Ende dieser Predigt, und dass wir eine kurze innerliche Standortbestimmung machen für uns. Wenn es dir hilft, lade ich dich ein, schließ doch mal deine Augen da, wo du sitzt. Einfach, dass du dich kurz konzentrieren kannst in diesem Moment. Ich weiß nicht, ob diese Botschaft für dich komplett neu ist, aber ich will es nochmal sagen, weil es so wichtig ist. Lieber Freund, egal wie fern du dich von Gott fühlst, egal ob du Zweifel hast, gibt es ihn oder gibt es ihm nicht, ich glaube, du kannst ihm begegnen. Möchtest du das? Dann kannst du gleich dein Herz dafür öffnen und es ihm in deinem Innern sagen, Jesus, wenn es dich gibt, dann suche ich dich, dann will ich dir begegnen. Wenn es Dinge gibt in deinem Leben, wo du merkst, hier bin ich nicht frei, immer wieder falle ich zurück in alte Muster und ich habe das nicht unter Kontrolle. Lieber Freund, wie wäre es, wenn du Jesus einlädst und sagst, Jesus, führe mich in deine Freiheit. Ich will Schritte gehen in Richtung Freiheit. Und vielleicht ist es dafür notwendig, dass du dich anderen Menschen anvertraust, dass du Begleiter findest, dass Menschen dich links und rechts dir zur Seite stehen und dich begleiten. Vielleicht suchst du dir eine Kleingruppe, wo du Vertrauen aufbaust und dich öffnen möchtest. Vielleicht sitzt du auch hier und dich beschäftigt sehr diese Frage, Herr, warum bin ich? Was ist mein Ziel auf dieser Erde? Was ist meine Bestimmung? Was ist mein Wozu? Dann lade ich dich ein, sag auch das Gott im Gebet. Sag ihm, Herr, ich will es wissen. Platziere mich, führe mich. Ich will, dass du in mein Leben hineinsprichst. Und andere von uns, die sind herausgefordert, jetzt endlich einen Schritt zu tun. Ich bin mir sicher, es gibt Menschen in diesem Raum. Gott hat zu dir bereits gesprochen. Vielleicht liegt es sogar Jahre zurück. Und er hat dir gesagt, lieber Freund, tue dieses oder jenes. Ich sehe diese Begabung in dir und ich wünsche mir, dass du diesen Dienst für mich tust. Aber immer hast du es vor dir hergeschoben. Es gab immer Gründe, warum es gerade nicht möglich war. Gott hat Berufungen ausgesprochen über Menschen in diesem Raum. Und du bist da sehr vorsichtig. Und du hast vielleicht Zweifel und Ängste. Was ist, wenn ich dieser Berufung Gottes nachfolge? Ich will dich ermutigen. Wenn Gott spricht, dann wird er dich befähigen. Er wird dir alles an Ressourcen zur Seite stellen, dass du in der Berufung leben kannst, die er für dich hat. Habe Mut, habe Mut. Und so lade ich uns ein, ich möchte uns einen Moment der Stille geben, wo du Gott antwortest. Sag ihm, welche Frage dich beschäftigt und welche Entscheidung du heute Morgen treffen möchtest. Und ich will dann für uns beten, sag's ihm. Herr, das ist ein heiliger Moment in deiner Gegenwart, weil du zu uns gesprochen hast durch dein Wort und heute insbesondere durch das Leben von Maria Magdalena, der du begegnet bist, die du frei gemacht hast, der du Bestimmung gegeben hast und die anfing, dir zu dienen, Herr. Herr, wir stehen an unterschiedlichen Punkten in unserem Leben. Und es sind ganz unterschiedliche Fragen, die uns beschäftigen, aber du bist der eine Gott, zu dem wir kommen wollen damit. Und wir vertrauen dir, Herr, dass du uns Antworten geben wirst. Da, wo es Fragezeichen gibt, bete ich darum, dass himmlische Ausrufezeichen folgen werden. Herr, ich bete für diejenigen, die sich fern von dir fühlen, vielleicht sogar verlassen von dir, die es gerade nicht glauben und nicht spüren können, die gefangen sind in Zweifeln. Herr, führe sie in Freiheit. Und offenbare dich ganz neu als der lebendige Gott. Bete für diejenigen, die wie Maria gefangen war von, von etwas, was ihr die Kontrolle raubte. Ich bete für die, die auch heute noch gefangen sind, Herr, dass du sie in deine Freiheit führst. Dass du ihnen Menschen an die Seite stellst, die sie begleiten und die ihnen helfen. Dein Wort sagt, bekennt einander eure Schuld und betet füreinander, damit ihr Heilung erfahrt. Herr, das wollen wir ernst nehmen. Wir wollen als dein Leib gemeinsam unterwegs sein, füreinander einstehen. Ich bete, dass jeder einen solchen Platz, eine Kleingruppe findet, Menschen findet, denen man vertrauen kann, denen man sich offenbaren kann, sodass Licht hineinkommt und Heilung hineinkommt, wo es das braucht. Ich bete für diejenigen, die die Frage beschäftigt nach der Bestimmung und nach der Berufung. Wozu bin ich und was soll ich tun? Was darf ich auch tun in dieser Welt für Gott? Herr, bestätige die Berufungen, die du bereits ausgesprochen hast. Erinnere an bereits ausgesprochene Berufungen und schenke jedem Einzelnen den Mut und den Glauben, auf diesem Weg zu gehen. Und lass jeden erfahren, wie du dich zu dieser Entscheidung stellst und es segnest, Herr. Und Vater, wir wollen Menschen sein, die das, was sie empfangen haben, nicht für sich behalten, sondern wir wollen Menschen sein, die es weitergeben, wie Maria es tat. Mit unserem Hab und Gut, mit allem, was wir sind. Unser Leben soll ein Bekenntnis und ein Zeugnis davon sein, dass du lebst und auch heute noch deine Vision für Menschen gilt. Danke, Herr, dass wir als Kirche nicht unsere eigenen Pläne verfolgen brauchen, sondern wir dürfen deine Pläne verfolgen. Segne uns darin. Herr, ich bete für uns als Gemeinde, dass wir wachsen in die Tiefe zu dir hin, Herr. Denn von dir ist alles abhängig. Und gleichzeitig bete ich, Herr, schenk uns mehr Raum. Lass uns mehr Raum gewinnen zu deiner Ehre in unserer Stadt Göttingen. Lass uns wachsen in die Breite und dass noch mehr Menschen hinzukommen. Herr, wir wollen dazu beitragen, dass die Hölle geplündert wird und der Himmel bevölkert. Dafür sind wir deine Kirche in dieser Welt, um dich zu bezeugen. Segne uns darin, wir brauchen dich. Wir lieben dich von ganzem Herzen, Herr. Amen. Amen.